Liebe Geschwister im Herrn, von ganzem Herzen heißen wir alle aufs Herzlichste willkommen in dem kostbaren Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Dem Herrn sei Lob und Dank, dass wir immer noch in der Gnadenzeit leben dürfen und dass wir immer noch im Namen Jesu ungestört versammelt sein dürfen, um Gottes heiliges Wort der Stunde aus berufenem Munde zu hören. Alle Jungfrauen hören jetzt den letzten Ruf und gehen dem Bräutigam entgegen. Viele teure Geschwister sind uns schon vorausgegangen. Sie haben den guten Kampf im Glauben bereits gekämpft und den Lauf vollendet. So ist auch unser geliebter Bruder Daniel Gassmann am 7. März im blühenden Alter von erst 27 Jahren heimgegangen. Und nur 3 Tage später ist seine innig geliebte Großmutter Elsbeth Gassmann im hohen Alter von 91 Jahren ihm nachgefolgt. Während seiner Leidenszeit hat Daniel seine Tageslosung immer laut ausgesprochen. Jesus ist Sieger. Jesus lebt. Bewirkt durch das göttliche Urvertrauen haben die beiden Verstorbenen das gewaltige Erlösungswerk auf Golgatha angenommen und durften aus Gnaden durch die Perlentore eingehen. Der treue Herr möge auch uns lehren, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz gewinnen. Bevor wir beten, möchte ich ein Trostwort aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 12 lesen. Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig sind die Leidtragenden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Soweit dieses gewaltige Gotteswort. Mögen diese 8 Seligpreisungen auch in unserem Leben in dieser letzten Zeit offenbar werden. Wir wollen beten und stehen dazu auf. Gnädiger himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares, heiliges Wort, denn dein Wort ist wahrhaftig und in all deinem Tun bist du treu. Habe innigen Dank, dass wir aus Gnaden den verheißenen Dienst von Bruder Branham und Bruder Frank erkennen durften, um so Anteil zu haben an der wirklichen Zubereitung der Brautgemeinde vor der Wiederkunft des Bräutigams. Dank sei dir, dass du heute den zerbrochenen Herzen nahe bist und allen hilfst, die zerschlagenen Geistes sind. Wir wollen gerade jetzt zu dir aufblicken, damit unsere Seele still wird, denn von dir allein kommt unsere Hilfe, Trost, Zuversicht und Hoffnung. Geliebter Herr, segne heute dein Wort an uns allen in besonderer Weise. Verleihe uns allen neue Kraft. Segne uns gemeinsam aus dem Reichtum deiner Gnade nach Geist, Seele und Leib. Wirke durch deinen Geist und deinem Wort in Jesu heiligem Namen. Amen.
Ich möchte vor dem Gebet aus Römer Kapitel 5 von Vers 1 einige Verse lesen. Römer 5 von Vers 1. Lasst uns dazu aufstehen. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstande erlangt haben. Und wir rühmen uns auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, noch mehr als das. Wir rühmen uns dessen sogar in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal standhaftes Ausharren oder Geduld bewirkt. Das standhafte Ausharren, Bewährung. Die Bewährung, Hoffnung. Die Hoffnung aber führt nicht zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns verliehen worden ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für die Lieder und insbesondere für das Wort Gottes. Welch ein Trost, welch eine Zuversicht strömt uns aus deinem Worte entgegen. Wenn alles wankt und bricht, Himmel und Erde fallen, Hügel und Berge weichen, so wird der Bund des Friedens, den du mit uns gemacht hast, nicht hinfällig und deine Gnade nicht von uns weichen. Denn der Preis war zu hoch. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht mit Gold und Silber, mit deinem eigenen Leben, in dem du dein Blut vergossen hast, hast du uns erlöst. Herr, gemeinsam danken wir dir heute für das, was du getan hast. Und wir bitten dich, möge dieser göttliche Friede unsere Herzen durchdringen. Möge er sie regieren, wie geschrieben steht. Mach aus uns Menschen des Friedens. Begnadigte Menschen, in denen dein Geist wirken und reden kann. Geliebter Herr, lass jedes Wort in uns und durch uns wahr werden. Wir befehlen diesen Gottesdienst dir an und bitten dich, nimm uns unter die Leitung deines Geistes. Schenk Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Du kennst die Nöte. Wir bitten auch für Schwester Chumi. Herr, du siehst sie dort krank und all die anderen fürbitten. Geliebter Heiland, auch Bruder Barry haben wir vorhin gesehen. Herr, berühre ihn, mach ihn gesund und alle anderen. Treuer Heiland, bestätige dein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Wir glauben es auch so, würden uns aber freuen, wenn du's an uns bestätigst. Herr, du kennst auch all die anderen Nöte in den Familien. Wo immer es sein mag, treuer Gott, wir sind hier, um mit dir zu reden. Und wir bitten dich, rede auch du mit uns. Und du kommst nicht mit leeren Worten und nicht mit leeren Händen, nicht mit leeren Versprechungen. Dein Wort ist ein volles Evangelium. Für Geist, Seele und Leib ist uns alles geschenkt worden. Lass es heute offenbar werden, dass du es uns zurückerstattet hast. Halleluja! Preis und Ruhm und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Jesus Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Nicht vergeblich steht geschrieben, manche haben, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Einen Engel Gabriel hat sicherlich noch keiner von uns beherbergt und den Engel Michael wohl auch nicht. Aber Boten Gottes, die das Wort des Herrn tragen, sie sind, ihr wisst ja, Engel bedeutet Botschafter, und so tragen wir eine herrliche Botschaft. Die Botschaft Gottes für diese Zeit, zusammengefasst, geoffenbart in einer Klarheit, wie sie nur durch göttliche Wahrheit und durch den Heiligen Geist kundgetan werden kann. Und wir haben nicht zu den Füßen eines Lehrers menschlicher Art gesessen, sondern zu den Füßen des Herrn. Und wenn wir glauben, dass Gott uns das Vorrecht geschenkt hat, alles das, was er für diese Zeit verheißen hat, aufzunehmen, dann müssen wir auch glauben, dass er jede Verheißung wahr machen und erfüllen wird, so gewiss sein heiliger Mund sie ausgesprochen hat. Das ist dann lebendiger Glaube, der den Arm Gottes bewegt und die Erfüllung der Verheißungen nach sich zieht. Und das unterscheidet uns dann tatsächlich von allen anderen. Und wir werden nie in die Lage hineinkommen, auf andere herabzusehen, sondern immer nach oben aufschauen, zu dem lebendigen Gott, der uns gewürdigt hat, das alles zu hören. Wir danken dir, wir danken euch, ihr Brüder, die ihr in der DDR wart, wir, die wir einige Male dort waren, wissen um die irdischen Verhältnisse, wissen auch zum Teil um die geistliche Lage, um den Kampf, durch den wir hindurchgehen müssen. Aber eins ist gewiss, Jesus ist Sieger. Und sind wir auf seiner Seite, dann stehen wir auf dem Siegesboden von Golgatha. Und dann kann die ganze Macht der Hölle toben, sie ist besiegt. Das singen wir nicht nur, das sagen wir nicht nur, das glauben wir. Selbst der Tod ist besiegt. Glaubt ihr das? Der Tod ist besiegt. Ja, dann mag jemand fragen, warum müssen Gläubige dann noch sterben? Gläubige sterben nicht. Gläubige gehen heim. In den Augen der Menschen war Lazarus gestorben. Und der Herr sagte, er schläft nur. Und dann sagten die Leute, ja, wenn er schläft, dann wird's ihm wohl ergehen. Aber später verstanden sie, was er gesagt hatte. Menschen, die aus Gott geboren sind, gehen nur heim. Sie wechseln aus der Zeit in die Ewigkeit. Der Tod ist dann nichts Grausames mehr, sonst schon. Aber für uns nicht. Das ist kein Ding ohne Ende, es ist ein Tunnel. Wir gehen einfach hindurch und kommen dann auf der anderen Seite in einem herrlichen Land, in einem schönen Paradies wieder an. Man mag durch das Todestal hindurch müssen und es kann auch dunkel werden. Das spielt keine Rolle. Der Tod ist nichts mehr als eine Vogelscheuche, die ein bisschen Angst zu machen hat. Aber der Herr spricht, seid getrost, ich habe den Tod überwunden. Der Herr sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und so gewiss er auferstanden ist, so gewiss werden auch wir auferstehen. Und wie Bruder Brenim es so schön sagt, wir sind ja schon in diese Auferstehung. Wir sind ja in das göttliche Leben schon hineingeplant, hineingefügt worden. Denn so steht's ja geschrieben, Johannes 5, Vers 24, wer an den glaubt, der mich gesandt hat, ist vom Tode ins Leben hinübergedrungen. Also, es ist nur noch ein Übergang. Lasst uns ganz kurz auf Römer 5 noch eingehen und dann auf Johannes Evangelium 16. Ihr bekommt ja alle die Predigten, ihr habt die Broschüren, ihr könnt euch darin vertiefen und so Gott will, werde ich noch mehr schreiben. Im Moment schreibe ich das heikle Thema der Antichrist und ihr wisst, dass es nicht so einfach ist, aber ihr werdet sicherlich große Freude empfinden, wenn die Broschüre herauskommt. Wie viele lesen die Predigt den Bruder Brenhams? Ich möchte das einmal wissen. Ihr liest sie. Herzlichen Dank. Und ich frage nicht aus Neugier. Sie sind mir kostbar beim Übersetzen. Sie sind lebendige Speise. Es ist himmlisches Manna. Nicht von vorgestern, von 300-400 Jahren zurück, sondern wirklich Gottes heiliges, geoffenbartes Wort für diese Zeit. In Römer 5 haben wir gelesen, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott. Wie viele von uns haben das wirklich erlebt, dass sie sagen können, durch den Glauben an Jesus Christus habe ich meine göttliche Rechtfertigung empfangen und den Frieden mit Gott erlebt. Darf ich eure Hände sehen? Gott segne euch. Halleluja, preis sei Gott. Das gehört zu den Anfangsgründen der biblischen Lehre und der Nachfolge Jesu Christi. Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt worden und haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb konnte Paulus schreiben, er ist unser Friede. Es gibt Menschen, die sprechen von Frieden, sie reden von Wahrheit, sie reden von Licht, sie sprechen vom Leben und haben, wenn man richtig hinschaut, alles nicht. Aber Jesus ist alles in allem. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist unser Friede, unsere Rechtfertigung, unsere Heiligung, unser Leben. Er ist uns alles in allem geworden. Glauben wir das alle? Oh, dass wir es innerlich mehr schätzen würden, was Gott an uns getan hat. Wir alle gingen auf dem breiten Wege und waren verloren. Und plötzlich hat der Herr uns gerufen und hat uns in seine Nachfolge gestellt. In Vers 2 steht, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstande erlangt haben. Es ist ein Gnadenstand, in dem wir stehen. Als Begnadigte haben wir nicht Werke aufzuweisen, wohl aber rühmen wir uns als solche, denen die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes zuteil geworden ist. Wir sind in diesen göttlichen Gnadenstand hineinversetzt worden und haben den freien Zugang zu Gott. Die Scheidewand ist hinweggenommen worden. Die Schuldfrage ist nicht diskutiert, sondern geklärt worden. Und der Schuldbrief wurde zerrissen. Dafür sind wir dankbar. Heute gibt's Menschen, die wollen immer die Schuldfrage klären, aber nie bei sich, immer nur bei anderen. Habt ihr das schon gemerkt? Oh ja, die wollen immer die Schuldfrage klären, aber immer beim anderen, nie bei sich selber. Für sich selber nehmen sie wahrscheinlich in Anspruch, dass ihre persönliche Schuldfrage geklärt worden ist. Aber den anderen, den möchten sie zur Kasse bitten und dann soll die Schuldfrage geklärt sein. Lass es mich heute sagen, und das ist kein billiges Angebot, sondern das teuerste göttliche Gnadenangebot, das der Herr der Menschheit gemacht hat. Er hat die Schuldfrage geklärt. Nicht darüber diskutiert. Er hat den Schuldbrief zerrissen, hat sein Blut vergossen. Und wir können nur eins von zwei Dingen. Entweder die Schuld wieder auf den Leuchter stellen und in den Mittelpunkt rücken und uns darum wenden oder damit befassen. Oder wir können das Kreuz aufgerichtet sehen. Und wer das Kreuz sieht, was sieht er? Der sieht Heil, Gnade und Vergebung. Oder sieht er Schuld? Wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, wird Heil zu derselbigen Stund. Noch heute hat es Gültigkeit für jeden, der von Herzen glauben kann. Gott steht zu seinem Wort und zu seiner Tat, noch nach 2000 Jahren. Und wenn es 1 Million Jahre dauern würde, stünde Gott auch dann noch dazu. Denn der Preis, der gezahlt wurde, hat Genüge für alles getan. Es geht hier noch weiter. Wir haben den Gnadenstand erlangt und rühmen uns auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns der lebendigen Hoffnung, die wir in uns tragen, schon jetzt. Weshalb? Weil es eine berechtigte Hoffnung ist. Eine Hoffnung, die begründet ist. Jesus Christus ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Er sagte, ehe er zur Herrlichkeit zurückging, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er hat uns durch die Verheißung seines Wortes diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung in unser Herz hineingelegt. Er wird sie auch erfüllen. Er wird wiederkommen, um die Seinen zu sich zu nehmen. In Vers 3 geht's noch weiter. Hier steht, ja noch mehr als das. Wir rühmen uns dessen sogar in den Trübsalen. Diese göttliche Hoffnung hält stand in allen Prüfungen, in allen Lebenslagen, was immer kommen mag. Das, was Gott in uns getan hat, schwimmt über alles andere hinweg. Es kann uns nicht in den Abgrund hinunterziehen. Was schreibt Paulus in Römer 8? Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Henkerbeil noch sonst etwas kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Versöhnung mit Gott ist so vollkommen für immer, dass eine Scheidung nicht möglich ist. Denn das hat Gott zusammengefügt, das kann ich euch sagen. Auf Golgatha hat eine göttliche Zusammenführung und Fügung mit der Menschheit stattgefunden. 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. In Christus hat eine Vereinigung Gottes mit all denen stattgefunden, die bereit sein würden, die Erlösung durch das Blut des Lammes für sich im Glauben persönlich anzunehmen. Und diese Zusammenfügung Gottes ist für ewig untrennbar. Es gibt Menschen, die glauben, dass sie einige Jahre gläubig sind und dann sind sie mal wieder ungläubig. Einmal folgen sie dem Herrn und einmal folgen sie nicht. So kann ich nicht glauben. Ich kann nur so glauben, dass ein Mensch über Höhen und durch Tiefen zu gehen hat, aber dass seine Verbindung zu Gott über Höhen und durch Tiefen standhalten muss und dass uns alle Dinge, die Gott zulässt, zum Besten dienen. Der Teufel will das Gegenteil. Er möchte am liebsten unserem Leben ein Ende machen, wie damals bei Hiob. Er möchte die Umstände so weit bringen, dass hier die Verzweiflung einsetzt. Aber dieser Mann Gottes hatte es so tief in seinem Herzen. Ganz gleich, was all die Kritiker und Freunde sagten, er sprach aus dem tiefsten Herzen heraus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird am Ende der Tage sich als Letzter über dem Staube erheben. Ein Anker, der hinter den Vorhang reicht. Ihr kennt das Wort aus dem Hebräerbrief. Im Vorhof waren viele und andere im Heiligtum, aber dann kam der Vorhang und das Allerheiligste, der Gnadenstuhl mit der Bundeslade und in der Bundeslade das Wort des Herrn. Und da sprach Gott, da offenbarte er sich und der Vorhang zerriss und der Anker für unsere Seele, der ist nicht irgendwo im Vorhof befestigt, der ist in der Gegenwart Gottes, im Allerheiligsten, ein für allemal festgemacht worden. Und weil Gott es tat, bleibt es für immer getan. Müssten wir es tun, dann würde uns die Kraft ausgehen. Er hat's getan, wir nehmen es nur dankbar an. Ja, noch mehr, wir rühmen uns dessen, sogar in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bringt. Wir könnten da zum Hebräerbrief gehen, wo geschrieben steht, Geduld tut uns Not, damit wir nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangen. Geduld kommt durch Trübsal. Trübsal bewirkt standhaftes Ausharren und Bewährung und Hoffnung. Die Hoffnung aber führt nicht zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns verliehen worden ist. Wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, dann müssen wir meinen, was Gott damit gemeint hat. Überall, in allen christlichen Kirchen und Freikirchen, ist von der Liebe Gottes die Rede. Von der Gnade Gottes die Rede. Von der Gemeinde Gottes die Rede. Wer aber gehört zur Gemeinde des lebendigen Gottes? Wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? So fragt Gott durch den Propheten Jesaja. Es ist einfach, das Gewissen zu betäuben und dahin zu gehen. Irgendjemand sagte mir vor nicht langer Zeit, es war ein sehr netter Katholik, und wir sprachen über den Heimgang der Menschen, über das Ringen mit dem Tode. Und dann sagt, aber hören Sie mal, meine Schwester ist so sanft eingeschlafen nach der letzten Ölung. Und ihr könnt euch vorstellen, was da in mir vor sich ging. Menschen setzen ihre Hoffnung in das, was ein Mensch ihnen anbietet. Sie beruhigen in dem Moment ihr Gewissen. Aber was kommt danach? Man darf nicht daran denken. Man kann darüber nicht nachdenken, was danach kommt. Sie sei ruhig entschlafen nach der letzten Ölung. Aber das grausame Erwachen, das hat er natürlich nicht miterlebt. Wir wollen keine Täuschung, keinen Selbstbetrug, kein Ruhekissen. Wir wollen dessen gewiss sein, dass wir Gott erlebt haben, dass wir Frieden mit Gott gefunden haben und dass der Heilige Geist, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Und dann wird offenbar, dass die Liebe niemals aufhört. Wenn wir ein jeder für sich die Jahre des Gläubigseins beobachtet, dann werden wir sagen können, ja, da war Liebe und plötzlich war sie nicht mehr, sie hörte irgendwie auf. Menschen gingen mit uns den gleichen Weg, haben ihre Hände um uns getan oder die Hand geschüttelt und gesagt, ich liebe dich, und plötzlich gehen sie ihre eigenen Wege. Die Liebe Gottes hat nie begonnen und kann deshalb nie mehr aufhören. Aber das, was wir Liebe nennen, das hat begonnen. Und das hört bei der ersten Prüfung, fängt an zu bröckeln, bei der zweiten wird's erschüttert und bei der dritten fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Aber wer die Liebe Gottes wirklich erfahren hat, der ist von Ewigkeit her geliebt worden und er liebt in Ewigkeit alle, die von Gott herausgeliebt wurden. Amen? Anders kann es nicht sein. Was würden wir denn aus Gott machen? Heute liebt er, morgen nicht, und heute ist er gnädig, morgen nicht, und heute hat er vergeben, morgen nicht. Was würden wir da aus ihm machen? Unser Gott steht souverän über allem. Er hat das Gesetz gegeben und durch das Gesetz die Verurteilung, mit der Verurteilung die Verdammnis und hat dann als Gesetzgeber selbst den Weg bahnen müssen und ist Mensch geworden, um das Urteil auf sich zu nehmen und die göttliche Liebe zu offenbaren. Und so triumphierte die Barmherzigkeit Gottes in Christo über das Gericht. Denn er hat unser Gericht auf sich genommen, unseren Fluch, unsere Sünde, unsere Strafe. Alles war auf ihn gelegt zu unserem Frieden. Warum lesen wir hier? So haben wir nun Frieden mit Gott. Alles ward auf ihn gelegt zu unserem Frieden, zu meinem und zu deinem Frieden mit Gott. Und haben wir Frieden mit Gott, dann haben wir Frieden mit all denen, die aus Gott geboren sind. Und dann ruht der Geist Gottes auf uns und die Liebe Gottes wird dann unsere Herzen und Sinne regieren mitsamt dem Frieden Gottes. Denn das alles gehört ja dazu. Wir lesen von der Frucht des Geistes aus Galater 5. Hier wird's ja aufgeführt. Galater Kapitel 5 von Vers 22. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartiges kann das Gesetz keine Anklage erheben. Das ist die Frucht des Geistes in denjenigen, die den Geist als Erstlingsgabe wirklich empfangen haben. Und wir wollen Gott von Herzen darum bitten. Ihr kennt das Wort alle. Es steht im Römerbrief, wohl im 8. Kapitel geschrieben, wo Paulus diesen Gedanken ausführt von der Sohnschaft, von der Erlösung und dann auch von den Erstlingen. Römer Kapitel 8 von Vers 23. Aber nicht nur sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Hier geht es um den Gedanken, der sehr klar ausgedrückt wird. Wir, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe besitzen. Es geht um die erste Auferstehung. Es geht um die Erstlingsschar. Es geht um das Erstgeburtsrecht. Es geht also um mehr als nur darum zu sagen, ich bin gläubig, sondern darum, dass wir alle Zusammenhänge, die Gott uns in seinem Wort gezeigt hat, sehen, glauben und dann persönlich erleben. Es gibt eine Erstlingsschar, Menschen, die dazu von Gott vorherbestimmt worden sind, seine Herrlichkeit zu schauen. Und da ist Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er hat den Anfang gemacht und wir sind aus Gott geboren worden und werden Söhne und Töchter Gottes genannt. Und wir glauben, was die Heilige Schrift sagt in 1. Johannes im 3. Kapitel, noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Merken wir uns doch diese göttlichen Gedanken und bitten wir ihn darum, das alles an uns wahrzumachen. Wie viele glauben, dass sie wirklich wiedergeboren worden sind durch das Wort und den Geist Gottes? Lass wir Hände sehen. Amen. Und damit habt ihr das Erstgeburtsrecht. Die Geburt aus Gott ist die Wiedergeburt. Und unser Herr sagte, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Jakobus hat es uns klar gesagt, im 1. Kapitel, im 18. Vers, wie diese Geburt aus Gott stattfindet. Und damit haben wir dann unser Recht auf die Erstgeburt hier. Jakobus Kapitel 1, Vers 18. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen wären. Nun, als Gläubige werden wir alle sagen können, dass wir gerungen haben, dass wir gefleht haben, dass wir Gott ersucht haben, uns zu helfen. Das hat alles seine Richtigkeit. Wir werden weiter bezeugen können, dass der Geist Gottes uns von der Sünde überführt hat, von den Gebundenheiten, von den Dingen, die vor Gott nicht bestehen können. Wir haben innerlich einen Umbruch, eine Umwälzung erlebt. Es war ein geistlicher Kampf, den wir durchzustehen hatten. Aber das war noch nicht die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt geschieht nicht durch dein und mein Ringen, nicht durch dein und mein Beten, aber, und höret, sie kann während deinem und meinem Ringen geschehen. Sie kann während deinem und meinem Beten geschehen. Sie kann während du und ich glauben passieren. Aber geschehen kann sie nicht durch das, was wir einbringen, sondern es ist eine göttliche, souveräne Handlung in deinem und in meinem Leben. Darüber freue ich mich. Sonst wer gut beten kann, der ist gut dran. Wer nicht so gut beten kann, wäre schlecht dran. Und manche, die gar wenig beten, wären gar nicht dran. Hier ist der Weg Gottes. Ich lese es noch einmal vor. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen. Direkt in den Bestand gerufen. So wie Gott durch das Wort alle Dinge ins Dasein gesprochen hat, so werden alle, die den göttlichen Samen des gesprochenen Wortes in sich aufnehmen, durch den Geist von Gott ins Dasein gerufen, und sie werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Halleluja! Das ist das Wort Gottes. Sonst wären ja alle wiedergeboren, die da gebetet haben, die da gerungen haben, die gefleht haben. Es wären ja, die ganze Welt wäre voll wiedergeborener Menschen. In Amerika hätten wir etwa 20, 30 Millionen, wenn nicht noch mehr. Und dann sieht die ganze Welt ganz anders aus. Nein, es ist ein Unterschied zwischen dem Hinwenden zu Gott und dann dem Durchringen und dem Durchdringen, bis wir den göttlichen Samen seines Wortes, das Wort der Wahrheit in uns aufgenommen haben, im Glauben, das gesprochene Wort. Es ist ja auch das geschriebene Wort und das lebendige Wort. Alles dasselbe Wort Gottes. Es kommt nicht leer zurück. Es richtet aus, wozu Gott es sandte. Gott sprach, es werde und es ward. Alles hat Gott durch sein Wort ins Dasein gerufen. Und hier wird uns gesagt, aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen. Du und ich, wir haben eine legitimierte, eine göttliche Existenzberechtigung. Wir haben den Samen des Wortes in uns aufgenommen. Und dieser Same hat göttliches Leben in uns hervorgebracht. Und dieses göttliche Leben ist für die Ewigkeit in uns. Und so ist die Wahrheit und so bleibt die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes mit uns. In diesem Zusammenhang steht dann auch geschrieben, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen wären. Ja, unter seinen Geschöpfen. Christus, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich frage mich nur, ob wir die göttliche Bedeutung in ihrer Tiefe erkannt haben, die Auswirkung dessen, was Gott sich vorgenommen hat. Christus, der Anfang der Schöpfung Gottes. In ihm ist der Wortsame Fleisch geworden. Er war das fleischgewordene Wort. Das Wort der Verheißung wurde der Maria gegeben. Sie war nicht der Same, sie war das Gefäß. Du bist nicht der Same, du bist das Gefäß. Nur Gefäße, heiliger Meister. Aber in diese Gefäße wird der göttliche Same hineingelegt. Und dann wird Göttliches hervorkommen, geboren. Durch das Wort und den Geist Gottes, durch das Blut des Lammes, ist Versöhnung, Vergebung, alles, was Gott uns geben wollte und konnte, ist möglich gemacht worden durch das teure und heilige Blut, das für uns geflossen ist. Aber der göttliche Same ist notwendig, damit göttliches Leben hervorkommen kann. Nur noch schnell aus dem Johannesevangelium, dem 16. Kapitel von Vers 7. Hier steht geschrieben, aber ich sage euch die Wahrheit noch heute. Er hat noch nie etwas anderes als die Wahrheit gesagt. Ich aber sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Tröster oder der Beistand nicht kommen können. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht. Über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Hier sind drei Dinge, die nur durch den Heiligen Geist verklärt und geoffenbart werden können. Was sagte Jesus damals? Das Gericht ergeht jetzt. Und er spricht in Lukas 10, ich habe den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabstürzen gesehen. Der Sieg unseres Herrn ist ein völliger, ein totaler Sieg. Der Heilige Geist ist dazu gesandt worden. Erstens, um der Welt die Augen zu öffnen. Und das hat Gott ja an uns getan, stimmt's? Wir alle gehörten zur Welt. Dann setzte plötzlich das Wirken des Geistes in unserem Leben ein, stimmt's? Uns wurden die Augen geöffnet. Was wir vorher nicht sahen, das konnten wir dann plötzlich sehen. Hier steht, wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Hier sind drei Dinge. Über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht. Diese drei Dinge müssen jedem Gläubigen der Reihe nach, aber vollständig geoffenbart werden. Wenn das nicht geschieht, wird unser Glaubensleben im eigenen Kreis sich drehen. Wir müssen begreifen, was hier durch die Heilige Schrift ausgesagt wird. Vorher lasen wir in Römer 5, dass wir von Gott gerechtfertigt worden sind durch den Glauben an Jesus Christus. Hier wird uns gesagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er der Welt, also uns allen, die wir zur Welt gehörten, die Augen öffnen über Sünde. Das ist das Erste. Über Sünde. Und wir werden nachher gleich, und ich eile dem nicht voraus, aber Bruder Brenner hat immer wieder betont, der Unglaube ist die Sünde, an die sich alles andere hängt, das alles andere nach sich zieht. Und ihr werdet sehen, was unser Herr dazu auch hier sagt. Ich lese es mit Absicht langsam, damit wir es alle gut beherzigen können und auch, so Gott uns hilft, erfassen. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Würde ich hier stehen bleiben und nicht mehr weiterlesen und vielleicht 30 Jahre darüber predigen, hätte ich noch nicht gesagt, was der Herr direkt im nächsten Vers, in den nächsten beiden Versen als Antwort gibt. Und das ist der Punkt. Die meisten Prediger lesen, dann bleiben sie dort stehen, und dann kommt ihre Philosophie, ihre Deutung, wie sie die Sache einordnen oder sehen. Wir haben überhaupt nichts mehr einzuordnen, wir haben höchstens die göttliche Ordnung zu respektieren und weiterzulesen. Das ist immer das Geheimnis beim Lesen der Heiligen Schrift. Nirgendwo aufhören. Es sei denn, das Thema ist im Worte Gottes abschließend behandelt worden. Und da, wo Gott dann aufhört, können wir mit Sicherheit aufhören. Er wird die Welt, der Welt die Augen öffnen über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht. Drei Dinge. Ich lese Vers 9. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Amen. Was hättest du darüber gepredigt, Bruder Kopfer? Was hätte ich, was hätten wir alle über den ersten Teil, was hätten wir über Sünde alles gepredigt heute Nachmittag? Der Herr fasst alles zusammen und bringt es auf diesen einen gemeinsamen Nenner und gibt dir und mir die gleiche Antwort, nämlich die Antwort Gottes. Wenn wir auf uns oder auf andere hören, werden wir nie die göttliche Antwort bekommen. Verzeihung, dass ich deinen Namen erwähnt habe. Du hättest dasselbe gepredigt, ich weiß es. Ich wollte nur einen Punkt hervorheben. Vers 9. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Schlag doch dazu die Parallelstelle auf, Johannes 5. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Steht so geschrieben? So steht's geschrieben. Und dieser Unglaube zieht alles andere mit sich. Ja, er kann sogar in den Abgrund hineinreißen. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über Gerechtigkeit. Was hätten wir darüber alles gesagt? Oh, wie viel Beispiele von Gerechtigkeit könnten wir bringen? Hier wird es zusammenfassend gesagt. Über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe. Man könnte fast fragen, ist die Antwort nicht zu einfach? Hat sich Gott das nicht zu einfach gemacht? Nein und nochmals nein. Er hat es nur verstanden. Eine ganz große Sache zusammenzufassen und sie uns deutlich und klar vor Augen zu führen, so dass es auch ein Kind versteht. Über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Er wurde ja zu unserer Gerechtigkeit. Und nachdem er diese göttliche Gerechtigkeit für alle, die von Gott begnadigt wurden, getan, vollbracht, geschenkt hatte, konnte er zur Herrlichkeit zurückgehen. Und seine Gerechtigkeit ist uns durch den Glauben an sein vollbrachtes Werk zuteil geworden. So sind wir nun durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt worden. Wir erkennen, er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Friede, er ist unser Heil. Über Gericht, was hätten wir darüber alles zu sagen? Auch hier wird es kurz gefasst wiedergegeben. Über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und ich glaube nicht, dass ich der Schrift Gewalt antue, wenn ich an das Wort aus 1. Mose 3, Vers 15 erinnere, als der Herr die Verheißung von dem Samen gab, der da kommen würde, und der Schlange den Kopf zertreten. Das ist geschehen. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet worden. Das Urteil ist über ihn gesprochen worden. Und wir sind seiner Macht entrissen worden. Wir wurden befreit. Denn so steht's geschrieben, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gefangenen die Freilassung zu verkünden, den Gebundenen, dass sie los sein sollen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Liebes Herz, glaube heute, wie die Schrift gesagt hat. Nimm es heute als ein Gnadengeschenk Gottes für dich ganz persönlich an. Glaube, dass der Satan, die alte Schlange, der Fürst dieser Welt, gerichtet wurde, dass er besiegt wurde, dass ihm der Kopf zertreten worden ist. Er hat den Stachel des Todes unserem Herrn in die Ferse gestochen, wie geschrieben stand, du wirst ihm in die Ferse stechen und er wird dir den Kopf zertreten. Das alles ist geschehen am Kreuz auf Golgatha. Wir haben ein volles, ein freies, ein froh und selig machendes Heil. Ich darf euch gar nicht sagen, was ich heute so während der Fahrt aus Österreich so bei mir selber dachte. Und wenn ich sagen würde, dann hoffe ich, dass ihr es alle recht versteht. Wir hatten gestern eine so wunderbare Versammlung in Salzburg. Es ist ja ein kleinerer Kreis, aber immer innig und herzlich. Und die wissen, dass ich sie liebe, wie euch und sie mich und sie. Und ihr wisst das ja. Die Liebe Gottes kennt keine Nationalitäten, keine Grenzen, gar nichts. Die Liebe Gottes kennt Gott und die Seinen. Halleluja! Preis sei Gott. Aber ich musste doch an eine lange Zeit zurückdenken. Ich hoffe nicht, ich nenne Bruder Kopfer nochmal, dass er sich an die Zeit erinnert. Und wenn, dann soll er es wieder bald vergessen. Aber man hat die beiden Worte Siegheil immer wieder gehört in einer bestimmten Epoche. Die beiden Worte Siegheil hat man immer wieder gehört im Dritten Reich. Ich dachte heute so auf der Fahrt, es war mir wie ein Anliegen, wie ein Notschrei. Ich habe gedacht, o Herr, lass es doch noch einmal werden, dass diese Menschen, die diese Worte so missbraucht haben, so vom Teufel besessen und geritten waren, aber sie über ihre Lippen brachten, lass es doch noch einmal geschehen, dass wir deinen Sieg und dein Heil so verkündigen können, dass sich alle darüber freuen und Anteil daran haben können. Ich glaube es, dass Gott seinen Sieg und sein Heil offenbaren wird. Denn so steht schon im Propheten Jesaja geschrieben, sie werden das von unserem Gott ausgehende Heil sehen. Im Psalm steht schon, und der Sieg kommt ihm entgegen. Man wird singen von dem Siege Gottes in den Hütten der Gerechten. Dies ist der Tag des Heils. Dies ist die angenehme Zeit, dass Gott uns inspirieren könnte und unseren Glauben anfachen, dass wir neu belebt werden könnten, auch durch die schlichte Betrachtung des Wortes von heute Nachmittag. Sein Wort ist ewig wahr und was er zugesagt hat, hält er gewiss. So gewiss er die vergängliche Schöpfung durch sein Wort ins Dasein gerufen hat, so gewiss hat er die geistliche Schöpfung durch sein Wort ins Dasein gerufen. Und wir werden uns nicht wundern, wenn am Ende durch diejenigen, an denen das gesprochene Wort göttliche Realität geworden ist, wieder Lippen gesalbt werden mit demselben Heiligen Geist, um Worte auszusprechen über die Dinge, die geschehen sollen. Und Gott wird es tun. Die Schar bildet sich heraus, kristallisiert sich heraus. Und eines Tages wird es soweit sein, dass Wort und Wort hundertprozentig miteinander übereinstimmen. Und derselbe Geist diese göttliche Verbindung herstellt, erstens nach oben und dann unter uns, damit durch die Liebe Gottes die Kraft Gottes tätig werden kann. Denn so schreibt es Paulus, dass der Glaube durch die Liebe tätig sein muss. Und der Bruder Brenim hat's gesagt, diese Gabe wird in der Liebe Gottes betätigt. Und deshalb wurde sie zu einem so großen Segen weltweit. Dasselbe, das Gott durch den Botschafter getan und gesagt und verheißen hat, aufgrund des Wortes, dasselbe wird von der Braut geglaubt. Und sie ist es, in der es dann auch offenbar werden wird, zum Preise und zur Ehre seines heiligen Namens. So hat Gott es gesagt. Und so wird es geschehen, zu seines Namens Ehre und Preis. Amen. Amen.
Selig ist dem Herrn Vertrauen, nimm Getrost ihn nur beim Wort. Gründe dich auf die Verheißung, was er sagt, geht ewig fort. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, deine Treu hab ich erprobt. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, ewiglich sei hoch gelobt. Selig ist dem Herrn Vertrauen, sich zu gründen auf sein Blut, sich im Glauben einzutauchen, tief in